Okay. Gibt's ganz viele Sachen hier. So. Also.
Ja, ich. Toll, dass du das Mikro nimmst.
Ah ja, was? Ja, liebe Leute, ich begrüße euch und danke gleich auch, dass ihr heute nicht zu Hause geblieben seid in schönen Bettchen bei diesem Wetter, sondern euch auf den Weg gemacht haben. Und ja, also vielleicht sollte ich mich ein bisschen vorstellen. Ich heiße Gala und bin verheiratet, habe 2 Kinder, einen Kater und unzählige Fische. Und bin seit 2007 habe mich bekehrt zu Gott und ja, seitdem lese ich fleißig die Bibel. Ich bin kein ausgebildeter Theologe, aber ich habe schon ein paar Gespräche, also in meinem Leben habe ich nur 2 ausgebildeten Theologen gehabt und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, die wissen nicht, was sie tun. Vielleicht ist es mein Hochmut oder sonst irgendwas, aber also eins war ich mir schon, also Bestätigung schon geholt, dass eigentlich man braucht nicht zu studieren, um auch Wort Gottes auch zu kennen. Es ist einfach eigener Einsatz und eigene Entscheidung. Und ich muss sagen, also selbst mit diesen 2 Theologen, mit welchen ich Gespräch gehabt habe, habe ich gemerkt, ich kenne mich doch in der Bibel nicht so ganz schlecht aus. Und das hat mich gefreut. So, aber jetzt erstmal unser Thema. Heute, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, wir treffen uns heute zum 6. Mal, oder? Ja. Glaube ich auch, genau. Und das ist einfach eine wunderschöne Zahl, weil am 6. Tag ist laut der Schöpfungsgeschichte der Mensch entstanden. Und interessanterweise, wir haben schon über Gott und Heiligen Geist und Gott Vater gesprochen und über Jesus. Und was gehört dazu noch? Wegen was wurde das Ganze erschaffen? Was ist die Krönung der Schöpfung? Das ist der Mensch. Und das ist unser heutiges Thema. Aber bevor wir in dieses Thema so richtig einsteigen, möchte ich, dass wir gemeinsam das aussprechen. Tina?
Das auch?
Ja. Das ist meine Bibel. Ich bin das, was darin steht, ich bin. Ich habe das, was darin steht, ich habe. Ich bin fähig, das zu tun, was sie sagt, ich kann. Und jetzt erkläre ich mutig, mein Bewusstsein ist bereit, mein Herz ist offen dafür, den unbefleckten und für immer lebendigen Samen des Wort Gottes zu empfangen. Es wird mein Leben für immer verändern. Für immer, im Namen Jesu Christi. Amen. So, also ich möchte in das Thema einsteigen mit einem Zeichentrickfilm. Wie unseriös von mir. Und zwar, es geht um den Taram, König der Löwen. Also ich gehe davon aus, dass vielleicht nicht alle kennen, deshalb möchte ich ein bisschen erklären, also den Inhalt, um was hier geht. Also es gibt Simba, das ist der kleine Löwe, und also der Sohn des König der Löwen, und eines Tages soll er den Thron seines Vaters Mustafa besteigen, der das Land mit Güte und Weisheit regiert. Doch Simba, böser Onkel, Scar lässt Mustafa töten und redet dann noch ein, dass er für den Tod seines Vaters, also Simba, verantwortlich sei. Und er sagt Simba, er solle fliehen und niemals zurückkehren. Simba flieht und erschöpft, trifft er in der Wüste auf 2 neue Freunde. Simba wächst bei seinen Freunden, aber nicht wie ein Löwe auf, sondern eher als ein nettes Einhörnchen. Ein Erdmännchen. Er benimmt sich nicht wie ein Löwe, er frisst nicht wie ein Löwe, er brüllt nicht wie ein Löwe. Und überhaupt kein Löwe. Und während Simba bei seinen neuen Freunden aufwächst, wird Scar zum neuen Herrscher und er lässt das Land verkommen und das Volk hungert. Und Simba erfährt davon erst, als er erwachsen ist und zufällig auf eine alte, seine bekannte Löwenfreundin Nala trifft. Und sie sagt, er soll zurückkehren und er soll seine Identität als Löwe und als Thronfolger einnehmen. Doch Simba ist nur schwer davon zu überzeugen, dass er in die Steppe zurückkehren soll und helfen muss. Schließlich glaubt er immer noch, dass er selbst den Tod des Vaters verschuldet hat. Dann begegnet er den weißen Affen Rafiki, eine Art Prophet in dieser Geschichte. Er wolle Simba ermutigen, in seine Heimat zurückzukehren und den Platz seines Vaters einzunehmen. Und der Affe zeigt ihm die Sterne in der Nacht. Und Simba begegnet seinem Vater in diesen Sternen. Und was Vater zu ihm spricht, das möchte ich euch jetzt zeigen.
Ist das ein Video? Mhm.
Simba, Vater, Simba, du hast mich vergessen.
Nein, das könnte ich nicht.
Du hast vergessen, wer du bist und somit auch mich. Hör auf dein Herz, Simba. Du bist zu etwas anderem bestimmt. Du musst deinen Platz im ewigen Kreis einnehmen.
Wie soll ich das machen? Ich bin nicht mehr derselbe.
Vergiss niemals, wer du bist. Du bist mein Sohn und der wahre König. Du musst dich wieder daran erinnern.
Nein, bitte, verlass mich.
Erinnere.
Vater!
Ich habe Gänsehaut, ich weiß nicht. Also danach geht natürlich Simba mit dem bösen Onkel zu kämpfen, seinen rechtmäßigen Platz einnehmen. Übrigens, ich entschuldige mich, ihr merkt, gar Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Habt Geduld mit mir. Also vielleicht ist es ein bisschen anstrengend zuzuhören, aber das sind die Gegebenheiten heute. Genau. Und also dieses Simba, erinnere dich, wer du bist. Wisst ihr, also als ich diese Stelle im Film gesehen habe, hat es mich echt bewegt. Es klingt vielleicht etwas merkwürdig, dass mich so ein Disney-Film zum Nachdenken auch gebracht hat, aber es war für mich so, als hätte die Worte "Du hast vergessen, wer du bist" von unserem König und Vater Gott kommen können. Ich möchte euch auf eine Erinnerungsreise mitnehmen heute, um uns gemeinsam zu erinnern, wer wir sind. Denn wenn wir wissen, wer wir sind, würde vielleicht uns leichter fallen, unsere wahre Identität zu nehmen. Denn die gesamte Schöpfung wartet ja sehnsüchtig an den Tag, an dem die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit erkennbar machen. Nun ja, lasst uns erstmal erinnern, wer der erste Mensch war. Wie war sein Name? Adam, genau. Also der Mensch, wie ich erwähnt habe, war letzte Etappe der Schöpfung, ihre Krönung. Und am Anfang schuf Gott auch den Himmel, das Licht, das Wasser, Pflanzen, Sterne. Also alles, was nicht atmen kann. Danach wurde die Tierwelt geschaffen und auf jeder Etappe der Schöpfung schuf Gott etwas qualitativ Neues, das sich unterscheiden hat von dem, was davor schon erschaffen wurde. Zum Beispiel Tiere unterscheiden sich von den anderen leblosen Naturelementen, weil sie eben lebendige Wesen sind. Also lass uns in der Bibel über den sechsten Tag einfach mal nachlesen. Und Gott sprach, wir wollen Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich, und sie sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels und über das Vieh auf das ganze Land, auch über alles, was auf Erden kriecht. Gleich hier erkennen wir Ziel, welches Gott im Auge hatte, als er den Menschen schuf. Sinn und Ziel ist, über die ganze Erde zu herrschen und über alles, was Gott auf Erden geschaffen hat, und somit der Abglanz der vollkommenen Persönlichkeit Gottes auf Erden zu sein. Habt ihr gewusst zum Beispiel, dass die Zahlen in der Bibel eine große Bedeutung haben und jede Zahl auch so eine gewisse Funktion? Zum Beispiel Zahl 2. Am zweiten Tag, was ist passiert? Gott hat Wasser von Trockenem auseinandergenommen. Also und 2, das ist Zahl wie die Grenze, also diese scheidet. Gell? Es scheidet, macht Unterschied. Das ist so, das ist so, also Pro und Contra, das ist 2. Und das ist 2 hat diese Charakterfunktion. Tag 6. Am Tag 6 hat Gott nicht bloß einen Menschen erschaffen, Gott hat die Welt mit Worten erschaffen. Und am 6. Tag hat er auch Wort herrschen zum ersten Mal ausgesprochen. Und das bedeutet auch, es hat, herrschen hat in sich eine Zahl 6 auch. Und wisst ihr, es ist vielleicht erstaunlich, aber schauen wir mal. Gott hat gesagt, ihr sollt über Fische 6 herrschen, über Vogel 6 herrschen und über das Vieh, egal welche, was auf Erde kriecht und so weiter. 6, 6, 6. Ha, ist das nicht komisch? Offenbarung sagt, Zahl 666 ist eine menschliche Zahl. Und wisst ihr was? Weil diese Zahl bedeutet, dass wir Herren sind. Aber diese Zahl wurde uns leider beraubt und diese Funktion somit auch. Wir haben diese Funktion zu herrschen leider verloren, die Adam gegeben wurde. Aber ich frage mich, wieso sollte Adam überhaupt über die Tiere herrschen damals? Also heutzutage, ich verstehe, also über Tiere herrschen, also wir essen Fleisch, wir essen da, gell? Also brauchen Kleidung von Tieren. Na gut, man darf ja nicht vergessen, dass die ersten Menschen problemlos mit den Tieren sprechen konnten. Und ich stelle mir gerade vor, wie Adam einem zum Beispiel Oktopus sagt, er soll ein paar Korallzweige aus dem Ozean holen, weil er, was weiß ich, was da machen möchte. Und ich denke, dass mir zum Beispiel, oder dass wir etwas in dieser Fähigkeit verloren haben. Also es gibt immer noch diese Pferdeflüsterer, aber das ist heute eher eine Ausnahme als Normalität. Und ich würde gern diese Fähigkeit zurückhaben, was erster Mensch Adam gehabt hat. Denn das ist mein Kater. Tadam! Ja, und ich kann ihm aber leider nicht erklären, dass er manche Dinge lassen soll. Gell? Und er sieht mich nicht so an, als ob ich über ihn herrsche. Gell? Er sieht mich so an, als ob ich seine Sklavin bin. Gib mir das, bring mal das oder mach die Tür auf und so weiter. Also, und ich kann ihm auch nicht erklären, viele Dinge. Und Adam und Eva, die haben mit Schlange philosophische Themen geführt. Und Eva war gar nicht überrascht, als Schlange sie angesprochen hat. Habt ihr schon mal mit euren Haustieren philosophische Themen angefangen? Also mich würde schon reizen zu wissen, was mein Kater über ganze Situation einfach denkt. Dass im April so Schneewetter ist. Na, einfach wenigstens über das Wetter ein Smalltalk führen. Naja. Also, zurück zu Adam. Adam hatte noch eine Art prophetische Gabe. Er schaute das Tier an und er schaute im Prinzip tief in seine Seele hinein und erkannte auch da seine Charakterzüge, seine Art, sein Wesen. Denn, schaut mal, und Gott der Herr bildete aus Erde alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen, dass er sehe, was er sie neben, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Und da gab der Mensch einem jeglichen Vieh und Vogel und allen Tieren des Feldes Namen. Ha, interessant. Gott und Menschen geben damals Namen. Wisst ihr, was heute gemacht wird? Heute wird uns Namen weggenommen, eher weg, und stattdessen geben uns irgendwelche Nummern und Zahlen. Identifikationsnummer, bla bla bla. Gott hat Namen und Mensch hat damals auch Namen gegeben. Weil er, wisst ihr, um Namen zu geben, es gibt diese Etymologie von den Wörtern, zum Beispiel Hase. Was bedeutet wortwörtlich Hase übersetzt? Also das stammt aus irgendeinem altgermanischen Wort, was bedeutet grau, dann stammt es wiederum von irgendeinem Wort aus Sanskrit, was bedeutet flink, was bedeutet ängstlich. Versteht ihr? Hase, der Graue, der Ängstliche. Als Adam ein Tier angesehen hat, er hat wirklich sein Wesen komplett durchschaut. Haben wir diese Fähigkeit heute? Benutzen wir sie? Ah, das wäre toll. Aber lass uns erinnern noch, wie der erste Mensch geschaffen wurde. Und Jehova Gott bildete den Menschen, starb von den Erdboden und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Eine lebendige Seele kann heutzutage Gott nicht sehen. Doch Adam konnte Gott physisch sehen, mit ihm in der Kühle des Tages Spaziergänge machen, Gespräche führen. Und diese Fähigkeit haben wir leider auch verloren. Und viele erkennen sogar Bedürfnis nicht, mit Gott zu sprechen. So weit sind wir. Ja, was wissen wir noch über Adam? Naja, das wird vielleicht den Männern nicht ganz gefallen und die würden jetzt sagen, naja, Gott sei Dank, die Zeiten sind vorbei. Adam war Vegetarier. Daran. Also nichts mit Grillen, nichts mit Barbecue, gar rote Wurst, Fleisch, also alles vergessen. Denn Gott sprach, also sieh, ich habe euch alles Gewächs auf Erden gegeben, das Samen trägt, und auch alle Bäume, an welchen Früchte sind, die Samen tragen, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Kein Fleisch. Die waren Veganer. Also die Kerle. Die waren mords, also gesund und sportlich unterwegs, würde ich sagen. Gab es noch etwas Besonderes in der Natur, als der erste Mensch erschaffen wurde? Tadam! Es war noch kein Strauch des Feldes auf Erden, noch irgendein grünes Kraut auf dem Felde gewachsen. Denn Gott, der Herr, hatte noch nicht regnen lassen auf Erden. Warum? Weil es war kein Mensch vorhanden, um das Land zu bebauen. Aber ein Dunst stieg auf von der Erde und befeuchtete die ganze Erdoberfläche. Regen im Alten Testament, das bedeutet immer Segen. Denn die Menschen lebten im Prinzip in der Zeit nach dem Sündenfall, als es auch schon Dürre vorhanden war. Und Regen war immer ein Segen. Das bedeutet, es wird regnen, es wird Früchte geben, es wird Getreide und gute Ernte sein und wir werden überleben. Wir werden nicht hungern. Und Dunst, das ist auch, man muss sich nicht einmal anstrengen, das kommt einfach von alleine. Aber wir kommen nochmal zurück auf diese Symbolik. Wissen wir, wie der erste Mensch ausgesehen hat? Also Wissenschaft behauptet, der erste Mensch hat so ausgesehen. Adam, bist du das? Glaube ich nicht. Was sagt die Bibel? Wir wissen nicht genau, wie der erste Mensch ausgesehen haben soll. Aber er war zumindest Vegetarier, also nicht ein Fleischesser. Gell? Erstmal schon das. Und die Bibel sagt auch, dass der erste Mensch ein Abbild Gottes war. Doch der Name Adam kann uns etwas verraten von dem Aussehen von Adam. Adam auf Hebräisch, das hebräische Wort bedeutet Erstling, aber wortwörtlich Adama bedeutet der von roter Erde. Was für eine Erde? Rote Erde, etwa die Mars. Und ein Strom ging aus von Eden, den Garten zu bewässern. Und von dort aus teilte er sich und wurde zu vier Flüssen. Der Name des Ersten ist Beson. Adam ist der erste Mensch, ja, im Kopf noch halten. Dieser ist es, der das ganze Land Havila umfließt, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut. Deshalb ist der Ptelion und der Stein Onyx. Interessant. Land Havila mit viel Gold. Was wissen wir über Gold? Das geschmolzene Gold ist zitronengelb. Aber wenn es vollständig zum Beispiel abkühlt, hat Gold schöne, kräftige, gelb-orange Farbe. Und vermutlich hohe Konzentration von Gold färbte die Erde und die Erde bekam rote Farbe, Adama, von der roten Erde. Er fragt jetzt bestimmt, warum, Herr, was soll das mit dem Aussehen, wieso ist das so wichtig? Naja, es gibt Bibelwissenschaftler, die behaupten, dass Adam auf jeden Fall rothaarig gewesen sein soll. Zum einen verweisen sie auf die Bibelstelle über das Land Havila, zum anderen verweisen die Wissenschaftler auf die Geschichte über den erstgeborenen Sohn Esau und Jakob, sein Zwillingsbruder. Der erste Adam, der erste Esau war rothaarig. Und zwar komplett. Also, er war rothaarig, kräftig, sehr naturgebunden, guter Jäger. Und also so ein, haha, ich bin's. Gell? Im Gegenzug, Jakob war eher unscheinbar. Er war nicht rothaarig. Aber was wissen wir noch über Esau? Er hat sein Segen und Erstgeburtsrecht gegen ein Essen umgetauscht. Linseneintopf. Ah, der muss gut sein. Der muss gut gewesen sein. Und man kann schon diese Parallelbilder zu Adam vielleicht erkennen. Er hat Paradies, den Garten Eden, auch gegen Essen umgetauscht. Gegen die Frucht der Erkenntnis von Gut und Bösem. Und zum Dritten verweisen die Wissenschaftler auf das Gesetz, auf ein besonderes Ritual, der jeden Menschen von allen Sünden rein waschen kann. Wovon rede ich? Ich rede über die rote, makellose Kuh. In Mose steht es steht sehr genau, wie Ritual durchgeführt werden soll. Und diese Kuh ist so extrem selten, die muss komplett makellos sein und ohne Joch getragen zu haben. Eine makellose, rotfällige Kuh ist so extrem selten, dass bei den Juden heutzutage es ist ein großes Ereignis, der im Fernsehen berichtet wird. Stellt mal vor. Während wir hier lachen, bei denen ist es nicht zu lachen. Zum Beispiel laut der Webseite des Tempels Institut gab es seit Mose nur 9 rote Kälber, welche der akribischen Überprüfung standhielten und verwendet werden konnten. Warum? Denn ohne diese rote Kuh können die Israeliten den Tempel nicht bauen. Es muss jemand reiner sein. Denn der Erlös aus der Sünde kommt, ist der Tod. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Roter Adam hat gesündigt, hat verloren. Also es muss auch jemand rot sein, der für seine Sünde geopfert werden musste. Blut hat Jesus Körper komplett zugedeckt. Er war komplett rot. Nun ja, aber zurück zu Adam. Auf jeden Fall nach diesen Erkenntnissen sollte Adam dann eher vielleicht so ausgesehen haben. Lass uns summieren. Der erste Adam hatte Ursprung auf Erde. Er konnte jeden Tag mit lebendigem Gott Spaziergänge machen, mit ihm sprechen. Er bekam auch die Macht, konnte mit Tieren sich frei unterhalten, war sehr naturgebunden, hatte eine prophetische Gabe, war höchstwahrscheinlich rothaarig und Vegetarier. Er konnte aber die Versuchung nicht widerstehen. Oh, das kenne ich. Also von Adam, das habe ich, glaube ich, am meisten, dass ich diese Versuchung, also daran brauche ich nicht erinnern. Aber das ist im Prinzip ziemlich alles, was in der Bibel wir über den ersten Adam wissen. Warum habe ich gesagt über den ersten? Gab es noch einen? Die Bibel erzählt uns nicht nur über den ersten Adam, sondern auch über den letzten Adam. Wer ist das? So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber nicht das Geistige ist das Erste, sondern das Seelische. Danach kommt das Geistige. Der erste Mensch ist von Erde, irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr vom Himmel. Wie der Irdische beschaffen ist, so sind auch die Irdischen. Wie der Himmlische beschaffen ist, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, oder tragen immer noch, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Naja, wie der Irdische so beschaffen ist und ist mir wohl bekannt, ich lebe schließlich über 40 Jahre auf dieser Erde, bin selber ein Teil davon, also ich merke, ein paar Fähigkeiten hätte ich gern, was erste Adam schon gehabt hat, aber manche Fähigkeiten möchte ich ja loswerden, ich möchte ja auch Versuchungen, die auf meinem Wege sind, auch widerstehen. Also mich interessiert viel mehr jetzt dieser himmlische Mensch. Wer war er? Und was habe ich von ihm? Denn ich bin auch ein Mensch. Adam ist Mensch. so wie wir alle. Also, der erste Adam, der war rothaarig. Der hat toll ausgesehen. Über den zweiten Adam sagt die Bibel, er hatte keine Gestalt und keine Pracht, als wir ihn seien. Und er hatte auch kein Ansehen, dass wir seiner begehrt hätten. Der erste Adam, er bekam Macht von Gott. Nun, hatte Jesus Macht? Also in der Bibel steht, Jesus lehrte die Volksmenge wie einer, der Gewalt hat. Und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Aber im Unterschied zu Adam konnte Jesus auch Gewalt weitergeben. Das konnte der erste Adam leider nicht. Erinnert ihr euch, auf jede Etappe der Schöpfung schuf Gott etwas qualitativ Neues. Und der zweite Adam ist nicht von der Erde. Er ist vom Himmel. Und er ist fähig, Macht weiterzugeben. Wir sind fähig, die Macht, die uns gegeben wurde, auch weiterzugeben. Wir müssen bloß erinnern, was für eine Macht. Wir sind fähig zu salben, zu beten, zu proklamieren, prophezeien, damit auch andere Macht bekommen. Jesus sagt, sieh, ich gebe euch die Gewalt. Oder, auf das aber, dass ihr wisset, dass der Sohn des Menschen Gewalt hat, auf Erde Sünden zu vergeben. Sünde zu vergeben, dadurch werden Krankheiten geheilt. Deshalb hat man diese Gewalt. Jesus hatte viele Wunder gemacht und er hat gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Wenn wir das lesen und Gott sagt und Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ihr könnt mehr tun als ich, und ihr könnt noch größere Werke tun als ich. Also Wein, Wasser in Wein zu verwandeln, das kann ich auch. Und die Bibel sagt, ja, und ich bin das, was sie sagt. Und ich kann das, was sie sagt. Und ich kann das, was Jesus gesagt hat. Wir müssen uns nur erinnern. Wir wissen auch, dass Jesus im Unterschied zu Adam den Versuchungen widerstehen konnte. Hinzu, er hatte eine mächtige prophetische Gabe. Er hat nicht nur die Seelen der Tiere sehen können, ihr Wesen, ihr Charakter, sondern auch menschliche Seelen, Zukunft und Vergangenheit. Was war Besonderes in der Natur, als Jesus geboren wurde? Erinnert ihr euch, was gab so Besonderes? Sehr gut. Da kamen Weisen aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Bei Adam war Regen und Dunst. Etwas Vergängliches, zeitlich sehr begrenzt, denn ein Regen kann nicht ewig dauern, sonst gibt es Sinnflut. Gell? Bei Jesus war Stern. Etwas, was die Jahrtausende überdauern kann. Der Stern, der damals bei der Geburt Jesu am Himmel leuchtete, hat auch heute eine besondere Bedeutung, genau wie der Regen und Dunst bei Adam. Aber welche Bedeutung hat ein Stern für Gott? Was möchte Gott uns damit sagen? Lasst uns ein bisschen untersuchen. Wir wissen, dass ein Stern am Himmel die Weisen aus Morgenland nach Bethlehem geführt hat, aber wann erschien dieser Stern? Wer weiß das? Genau während der Geburt. Die Weisen kamen erst ein paar Jahre später. Deshalb hat Herodes die Babys bis zum zweiten Lebensjahr umgebracht. Also die Weisen, die kamen nicht nach Bethlehem, sie kamen nach Jerusalem schon. Und ganze diese Horoskope, die haben doch irgendwelche Halbwahrheiten. Das sind Weisen, die Sterne beobachtet haben, die von Sternen irgendwelche Informationen bekommen haben. Das waren keine Propheten, die waren Weisen. Wenn wir heute Horoskope lesen, ich würde euch nicht besonders empfehlen, also da steht viel Quatsch drin. Aber, und wisst ihr, was ich spannend finde, selbst alle diese Horoskoplehrer ist irgendwann kommen zu Jesus. Die haben aber langen Weg. Wisst ihr, die Hirten, die sind gleich zu Jesus gekommen, die einfachen Menschen. Aber die Intellektuellen, diese Weisen, wisst ihr, also die Studierenden, diese Theologen, die brauchen langen Weg, bis sie an Jesus ankommen. Aber die kommen an. Sie kommen an und sie erkennen in Jesus einen König, einen Prophet und einen Messias und bringen ihm auch die Gaben. So, wo bin ich jetzt? Was ist mit uns? Wenn wir Abbild Jesu sind, ist auch ein Stern während unserer Geburt am Himmel erschienen. Was sind die Sterne? Sterne sind so gasförmige Wolken. Lass uns ein Video jetzt sehen, wozu man heutzutage in einem Labor in der Lage ist, zum Beispiel einen künstlichen Stern zu erzeugen. Es geht um die Sonnenlumineszenz. Das ist ein physikalisches Phänomen, bei dem Töne ein Licht oder Schallwellen ein Licht erzeugen können.
Dieser Stern im Glas entsteht als eine Schallwelle durch eine kleine Blase im Inneren eines Flüssigkeitskörpers geleitet wird. Diese Schallwelle bewirkt, dass die Blase etwas Bemerkenswertes tut. Zuerst wirkt sie sich aus, dann kollabiert sie. Dieser Kollaps geschieht so heftig, dass die in der Blase gefangenen Dampfmoleküle zusammenstoßen und sich so stark erhitzen, dass die Blase einen unglaublichen Hitze- und Lichtstoß abgibt. Und das mehrere tausend Mal pro Sekunde, was eher das Aussehen eines Sterns verleiht.
Okay, kannst du nächstes tun. Nun, ihr habt vielleicht dieses Experiment gesehen im Labor, wie eine Schallwelle ein Licht erzeugt. Ein Wort, physikalisch gesehen, ist auch eine Schallwelle, eine Frequenz, aber auch Atem ist auch eine Schallwelle. Was wissen wir über den Menschen? Wann wird Adam zu einer lebendigen Seele? Durch den Hauch von Odem des Lebens. Interessant zu wissen, wie Jesus auch sich selbst genannt hat. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch die Dinge zu bezeugen in der Versammlung. Ich bin Wurzel und das Geschlecht David und der glänzende Morgenstern. Jesus sagt, ich bin Morgenstern. Lass uns noch nächste Bibelstelle anschauen. Über Abraham, die Geschichte erinnert ihr euch. Darauf führte Gott Abraham ins Freie und sagte, blick doch zum Himmel auf und zähle die Sterne, wenn du es kannst. Und fügte hinzu, so wird deine Nachkommenschaft sein. Abraham glaubte Jahwe und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Was beobachten wir hier? Gott sagt, dass Sterne die Nachkommenschaft sind. Gott vergleicht die Sterne mit den Menschen. Und ich vermute, vielleicht deshalb sind Sterne für Gott so wichtig, dass er alle zählt und mit seinem Namen nennt. Denn wir sind alle von Anbeginn der Zeit im Plan Gottes gewesen. Und wenn unsere Zeit gekommen ist auf die Erde und Vater diesen Wunsch hat, dass wir auf die Erde kommen, Hauch des Lebens, der durchdringt ganze Universum, hinterlässt diese leuchtende Spur und landet auf einen Körper und entsteht eine lebendige Seele, du und ich. Du und ich. Was beobachten wir noch? Wenn Gott jemanden vermehren, segnen will, sagt Gott, er solle zum Himmel schauen. Wisst ihr, was ich denke? Es ist wichtig, zum Himmel zu schauen, nicht nur als Zeitvertrieb. Wer mich ein bisschen näher kennt, der weiß, ich schaue viel in den Himmel. Das ist mein Hobby. Und ich frage auch ihn manchmal, Herr, zeige mir meine Nachkommenschaft. Oder welcher Stern heute leuchtet so, wie mein Leben für dich, um dich zu ehren? Die Wissenschaftler beobachten ständig, dass neue Sterne entstehen, erlöschen, so wie menschliches Leben. Irgendwelches Leben entsteht, das andere wird gelöscht. Die Frage ist, ob du ein wandernder Stern bist oder als ein fester Stern in einem Sternbild seinen Platz einnimmst. Und Gott bestimmt nicht unser Leben. Wir wählen unser Weg selbst. Schaut, was Gott verspricht, wenn wir uns für den richtigen Weg entscheiden. Wer den Kampf besteht, ich verleihe ihm die Macht, die auch ich von meinem Vater bekommen habe. Und als Zeichen dafür werde ich ihm den Morgenstern geben. Wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinde sagt. Und zum Schluss möchte ich, dass Tina noch zeigt, ob Simba das geschafft hat. Denn und er hat sich erinnert oder nicht, wer er ist. Lass uns beten. Liebes Sternekind, erinnere dich, wer du bist und welche Macht dir anvertraut wurde. Nimm deinen Stab wie Mose und wirf ihn vor den Mächten und Gewalten, die dich versklavt haben, dass er zu Schlange werde, die Schlange, die alle Satans Werke in deinem Leben, in deiner Stadt, in deinem Land auffrisst. Liebes Sternekind, erinnere dich, dass du das Licht für diese Welt bist. Man sieht dich bei Tageslicht vielleicht nicht. Bei guten Zeiten leuchten wir nicht so. Aber bei Anbruch der Nacht leuchten wir umso heller. Wir haben jetzt dunkle Zeiten. Liebes Sternkind, wach auf!